Herzlich willkommen zu Bon Voyage Bagage, der kleinen Familienauszeit. Ich bin Daniela Bubel und mir zugeschaltet Bob der Baumeister, Jens John. Hallöchen.
Hallo, na?
Ach, guck mal, wie du schreist, wie das blühende Leben. Was ist denn da los?
Ja, ach, ich weiß auch nicht. Es ist wahrscheinlich ein Mix aus Resignation und wie schlimm soll es noch werden?
Ja, irgendwie. Es ist aber auch also eine ungewohnte Zeit. Draußen ist noch hell, das ist ja auch irgendwie schräg. Ja. Das überfordert mich auch etwas.
Ich bin noch mitten. Ich hab gute Graubensuppe von der Mama gegessen.
Gut.
Ich bin pumped.
Wir sind heute zur Mittagszeit unterwegs, kann man sich auch mal gönnen. Du bist also meine lila Pause heute.
Das klingt doch gut. Das klingt doch ne? gut. Ja. Bob der Baumeister, ja. Ich habe mir den Tag der Arbeit genauso vorgenommen gehabt, wie das sich gehört. Nämlich als Bauleitung.
Sehr schön. Das ist auch gut. Ich habe an dich gedacht, während ich so mit meiner Dose durch den Wald marschiert bin.
Ja.
Ja, immer schön bergauf. Also ich hatte eine gute Zeit an der frischen Luft und ich habe an dich gedacht, der du da zwischen Staub und anderen Dingen stehst. Also ich war zwischen Pollen, du warst zwischen Staub, gehe ich davon aus.
Ja, genau. Ich habe mir was besorgt von einem Bekannten, und zwar einen großen, großen Staubsauger mit Abklopffunktion. Kennst du sowas?
Nee, also ich habe hier jetzt so einen Staubsauger, der so auf Kommando fährt, wenn ich das sage.
Ja, nee, der hier ist riesig.
Ach so.
Also das ist ein Riesenteil und den habe ich benutzt, um, wenn ich was geschliffen habe, quasi das Haus nicht komplett zuzurusen. Und die Abklopffunktion heißt, der schüttelt sich selber und macht sich den Filter wieder frei.
Nett.
Ja, sehr nett. Ist aber ein Geräusch, als wollte jemand dir mit einer Baggerschaufel in die Hauswand hauen. Übel. Habe ich dann auch festgestellt, ist für am Feiertag nicht das richtige Werkzeug.
Ja, vielleicht sollte ich das meiner Familie dann doch mal empfehlen, denn unsere Tochter hat japanische Angst, weil ihre Freundin eine Hausstauballergie hat und immer wenn die zu Besuch kommt, dann bricht Panik aus. Ich weiß gar nicht warum. Also ich bin ja, sagen wir mal so, ich räume schon weg, aber Staub ist doch ein Thema im Haus, aber vielleicht auch in ihrem Zimmer, vielleicht deshalb.
Das ist auch so eine First-World-Krankheit,
ja,
oder?
Ja, wahrscheinlich.
Wahnsinn. Also ich weiß nicht, meinst du, das gab es früher auch schon, man hat es einfach nicht gewusst?
Ja.
Oder ist das was Neues?
Du, da hatte man das Sacktuch in der Hand und das wurde nonstop genutzt, ob du da jetzt erkältet bist oder was auch immer. Man hat da, glaube ich, nicht so gepienst, wie das heute ist.
Mein Vater sah übrigens sehr, sehr gut aus. Der hat dann den großen Schleifer an der Wand gehabt und hat sich vorher die Schnüffelbüchse angezogen, ne, den Mundschutz
schön,
trotzdem.
Vorbildlich.
Schön. Und auch hier den Ohrschutz, weil das relativ laut war. Hat aber vergessen, den Mundschutz runterzuziehen und hat ihn dann auf der Stirn.
Das erinnert mich an eine Zeit vor 3 Jahren, als mir in einer Phase, in der es notwendig gewesen wäre, viele Menschen so begegnet sind.
Ja. Immer so unter der Nase dann meistens.
Ja, genau.
Ja,
ich krieg so schlecht Luft. Nee, ach gut, nee, dann.
Dann, ja, dann geht's. Genau. Wir hatten tatsächlich unseren allerersten Baustellenunfall. Jetzt nach fast einem Jahr.
Oh je, hat's Material getroffen hoffentlich nur.
Nee.
Oh nein.
Es hat zwei Beine getroffen.
Ah.
Und mein Vater ist ja wirklich, der macht ja alles, ne? Der geht auf Leitern. Der krabbelt überall rum und macht und tut und nichts zu hoch, nichts zu weit, nichts zu schwer. Und dann ist er bei einer Arbeit, die eigentlich jetzt nicht sonderlich hoch war in irgendeiner Art und Weise. Er stand ganz normal auf der Treppe und dann hat er nach hinten das Gleichgewicht verloren, ist mit den Schienbeinen über die Treppenkante gerutscht. Und den Rest überlasse ich, also wie das ausgesehen hat, überlasse ich deiner Fantasie. Und
also 100 Gramm Aufschnitt, könnte ich mir vorstellen.
Pappardella. Quasi. Gott. Es war jetzt nicht so gut. Und es hat mir zwei Sachen gezeigt. Eins, Erste-Hilfe-Kurse sind super. Allein um die Scheu zu verlieren, was zu machen.
Ja, okay.
Das war schon mal, also einfach dann verbinden, vernünftigen Verband anlegen, dass da Blutungen gestillt werden und so. Und das Zweite, wäre mir das passiert, und da brauche ich, da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn mir das passiert wäre, wäre dieser Tag baustellenmäßig beendet.
Klar, hätte ich jetzt aber auch erwartet.
Genau. Mein Vater hat sich draußen hingesetzt, hat sich einen Kaffee bestellt, hat einen Kaffee bekommen. Und als ich dann gesagt habe, so gut, ne, war's dann für heute, guckt er mich fragend an und sagt, nee, wir haben zu tun. Er sagt, ja, aber du hast ein großes Aua am Bein. Das weiß ich jetzt nicht.
Aber zwei gesunde Arme.
Genau.
Das ist die Haltung, also
Die Vorstellung Hammer. War so ein bisschen Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Ne? Der schwarze Ritter, der beim Kampf erst beide Beine, dann beide Arme verliert und dann sagt so, ja, sagen wir unentschieden, okay?
Hammer. Gut, so, die Alternative dann, am Feiertag irgendwo in der Notaufnahme zu sitzen, da hätte ich auch zweimal drüber nachgedacht, ja, ob ich das gerne mache. Naja.
Aber es ist wirklich so, Generation Indianer kennt keinen Schmerz.
Wahnsinn.
Und jetzt, ob das gut ist oder schlecht ist, das mag ja Interpretationssache sein. Gut für einen selber mit Sicherheit nicht. Aber
für die Zuschauer nicht. Also ich weiß nicht, ich hätte ganz schwer geschafft, da irgendwie ohne, also du musst ja auf die Wände gucken, ich hätte ständig aufs Knie geschaut.
Ja. Also da wird dann auch nicht mehr drüber geredet. Ne?
Ah ja.
Also das ist dann kein Thema mehr. Dass die Hose aussieht, als hätte er versucht, den zweiten Teil vom Revenant zu drehen, steht auf einem anderen Blatt. Ne?
Ja, verstehe.
Also, aber du hast doch mal gesagt, bei mir in der Garage sieht's aus, als wollte ich eine Folge Dexter drehen, weil ich alles mit Folie ausgelegt habe und die Wände so karg waren. Diesmal waren die Wände weiß. Das Treppenhaus war in Folie eingehüllt und sagen wir mal so, das Messer war bereits im Einsatz.
Okay, also alles schön gesprenkelt. Wild. Das kannst du niemandem erklären, Jens. Holst du dir besser jetzt mal erst keine Gäste ins Haus. Da wird nochmal in der Familie nachgezählt, wahrscheinlich.
Ich kam gestern von der Arbeit heim und dachte mir so, eigentlich, wenn jetzt hier draußen überall so gelbes Flatterband ist und Crime Scene draufsteht,
Macht Sinn.
Bräuchte ich mich nicht wundern. Wo ist der Körper?
Oh Mann. Ja.
Aber hart
gesotten. Da kommst du mit der Hausstauballergie auch nicht durch. Da wird so weggeatmet, weißt du?
Nee, eben. Und das sind dann aber auch so Fälle, wo ich mir denke, da hat sich schon ganz schön was geändert, ne, was so die Pinsigkeit angeht.
Absolut.
Und,
also ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel, da haben wir unseren Rasen vertikutiert und ich habe so mit dem Rechen das ganze Moos zusammengeschippt. Ne? Und nach gefühlt 3 Quadratmetern hatte ich schon so eine fette Blase am Daumen. Und ich habe meinen Papa im Hintergrund aus dem stillen Lachen hören, wie er sagt, ist es dein Ernst? Nach dreimal Greifen an einem Holz hast du eine Blase und du gehst jetzt rein und du klebst auch noch ein Pflaster drauf. Ja, also ich weiß, da sahen die Hände danach aus wie, also überall aufgerissen, wie so eine Mondkraterlandschaft. Und meine Hand, meine zierliche, die war dann eingetaped in 3 Schichten Pflaster und wie ein Mädchen.
Also ich habe letztens mal den Fehler gemacht, anzusprechen, dass ich mir eventuell einen neuen Spaten kaufen möchte, der einen ergonomischeren Griff hat.
Ich höre auch die Lacher.
Ja.
Saulustig.
Also pures Unverständnis.
Ja, wir sind echt schwache.
So, nach dem Motto, dass wir haben das früher, das, was du da weggraben willst, haben wir früher.
Mit den Händen.
Genau, vor dem Frühstück. Mit den Händen rausgeholt. Ja. Da brauche ich auch keinen ergonomischen Griff für.
Sorry.
So, ne? Ja.
Mit Memory, weißt du?
Genau.
Ah, lustig.
Ja, das ist dann schon super. Ja, und dann haben wir da weiter gewurschtelt und weiter gewerkelt. Und wir waren an der Wand, wo wir gesagt haben, da können wir jetzt gut aufhören, bevor wir den Rest machen. Und ich roll da so. Mein Vater hatte die Auftragsrolle und ich hatte die Finishrolle, weil O-Ton, du machst das hinterher hübsch, dann kannst du dich nicht beschweren, wenn es scheiße aussieht.
Perfekt. Er ist so schlau. Hat er recht.
Ne? Hat er gut gemacht. Das war schon nicht schlecht. Und dann wollte ich meckern und hab dann gemeint, guck mal da, wie viel Kram hast du denn da draufgeschmissen? Ich schieb ja eine ganze Walze voll Krempel vor mir her. Und dann irgendwann dachte ich mir so, diese Walze geht gar nicht weg. Und dann bin ich mal so an diesen Ball da dran und dachte mir, das ist eine Blase.
Hat sich was gelöst an der Wand. Du hast also gestrichen und es kam dir wieder entgegen.
es kam mir entgegen und ich konnte die ganze Farbe samt Sperrgrund bis auf den Unterputz runterziehen.
Wow.
Hätte das mit der Tapete so gut funktioniert wie da, ich hätte mich sehr gefreut.
Hast du Rumpelstilzchen gespielt? Hast du dich zerrissen?
Nee.
Jetzt ehrlich?
Nee.
Gar nicht.
Ich musste mich abends dafür dann noch rechtfertigen.
Also du so ich wurde still dann warst? Schon noch,
ja, ich habe mich kurz mit einem, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich mir meinen Spachtel genommen und habe angefangen, alles, was lose ist, wieder wegzumachen. Und abends hat mich dann meine Frau gefragt, dass sie eigentlich damit gerechnet hätte, dass ich jetzt leicht hohl drehe.
Ja, würde ich jetzt auch Dinge, tippen.
Dass Dinge fliegen und Wörter gleich hinterher. Mhm. Und von mir kam nur ein, ja.
Ändert nichts.
Ich kann das verstehen und ich hatte diesen Impuls mit Sicherheit, aber es der Impuls mit
na, es ist und dann, ein sehr reifer Umgang mit den Dingen.
Also doch, ich weiß
nee,
nicht.
Wirklich, ernst, ich wünsche mir das manchmal. Ich schaffe das in vielen Alltagssituationen eigentlich auch ganz gut. Da bin ich immer diejenige, die sagt, ja, jetzt, es ist so, wir können daran nichts ändern. Und lass uns in irgendeiner Weise einen Weg finden, damit umzugehen. Da bin ich eigentlich schon immer ein guter Regulator und immer gucken, was ist hier Fakt, mit was müssen wir jetzt klarkommen und das ist der Weg. Aber ich weiß ja nicht, was wir letzte Woche, irgendwie haben wir da irgendeinen Knopf gedrückt. Also wenn du so eine, da ist der Wurm drin, Woche hattest,
ja.
Dann darf ich jetzt kurz nochmal nachlegen. Also ich kann dir sagen, ich weiß nicht, was in diesen 4 Tagen, wahrscheinlich hat sich das ganze Jahr in diese 4 Tage Elend gepackt.
Oh Gott.
Wirklich.
So schlimm.
Ich habe am Dienstagabend in einem Parkhaus mein Auto gegen einen Stahlpfeiler geparkt. Also bei, sagen wir es mal so, ich wollte ausparken. Ich war das einzige Auto in der ganzen Reihe, das noch da gestanden hat und dachte so, beschwingt nach Hause. Und okay. Wie mein Mann sagen würde, wie nur du ausparkst mit Vollgas, weißt du, so mit voller Wucht aufs Gas getreten und paff, da war ja noch dieser Stahlpfeiler hinten. Und da bin ich mit voller Wucht dagegen. Das war Teil 1. Und da bin ich nach Hause und da war mein Mann derjenige, der dann gesagt hat, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Das ist hier. Meine Front ist wirklich, also da kannst du einen Tisch ranstellen, so eckig ist das da.
Oh, nein.
Doch, wirklich. Und er sagt, was soll
ich? Beim Einschlagen hast du den Pfosten gekriegt, oder wie?
Beim Ausparken. Und ich habe da richtig, also in der Parklücke habe ich schon kräftig eingeschlagen und dann habe ich Vollgas getreten, um so schön in die Fahrzone wieder zu kommen im Parkhaus. Und dann war es aber so eng, dass da ja wohl noch dieser Pfosten war. So schnell konnte mein Auto gar nicht piepen. Und da war ich schon da drin. Da hat's gemacht, paff! Zum Glück ist der Airbag nicht aufgegangen. Denn es war sehr, sehr heftig. Ja, und der sagte, mein Mann sagte auch nur, was soll ich denn jetzt sagen? Ist jetzt so. Müssen wir mit umgehen? Ja. Guck mal, dir geht's doch gut. Du hast keinen Personenschaden. Die Beine funktionieren, die Arme funktionieren. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Wow, ja. Dachte ich, okay, wie reif. Mir standen die Tränen in den Augen, weil ich mich so geschämt habe. Also abgrundtief.
Aber er hat recht.
Er hat ja recht.
Ja.
Dann kam der Mittwoch. Der Mittwoch war ja windig. Der war ja etwas sehr windig. Und ich war auf der Terrasse, hab gelesen, saß so in meinem Sonnenstuhl, bin rein, hab mir was zu trinken geholt und sehe nur, wie sich unser Ampelschirm in die Senkrechte biegt. Weil da nun mal so ein Sturm draußen war, renne nach draußen und möchte diesen Schirm retten und höre nur ein Klick. Da hat's mir meine neue Brille vom Tisch geweht und ich bin draufgetreten. Ja.
Oh nein.
Wirklich.
Oh nein.
Eine Woche. Meine Tochter sagte, ich habe seit 4 Jahren eine Brille. Mir ist schon ein Basketball drauf geflogen. Aber das
ja,
ist
danke
mir noch
fürs Gespräch. Ne?
Aber so, nach einer Woche war noch nie was kaputt, Mama. Ja, also ich muss mir ganz schön Schelte anhören und viele Lacher. Und dann kam ja auch noch der Donnerstag. Denn am Donnerstag habe ich den kompletten Feiertagseinkauf gemacht, also so alles, was an Aufbackbrötchen, an Getränken ins Haus muss, ne, für so einen Tag mal nix. und komme an die Kasse, hole meinen Geldbeutel aus der Tasche und stelle fest, dass die EC-Karte noch in einer anderen Handtasche ist. Da war ich auf einer Veranstaltung, wollte einen Geldbeutel nicht mitnehmen, habe meine Karte da reingepackt, Führerschein, Perso, alles auch, war nicht da. Musste mal nach Hause fahren, musste den Wagen stehen lassen.
Das
war richtig peinlich.
Oh, das ist peinlich.
Es war halt auch richtig viel los, ne? So Feiertagseinkäufe, ja.
Klar.
Und dann kam ich wieder zurück in den Laden, dachte, ich könnte da jetzt schnell bezahlen, aber da ich kein Bargeld dabei hatte, sondern dann nur meine EC-Karte, musste ich mich mit dem ganzen Bums nochmal durch den Laden drängen und dann nochmal in die Schlange stellen, um nochmal alles aufs Band zu packen, dass es nochmal abgescannt wird und dann konnte ich erst bezahlen. Und da habe ich gedacht, so, die restlichen Tage lege ich mich einfach ins Bett und bewege mich nicht, lasse das Leben zu mir kommen. Ich hatte richtig Schiss, dass ich beim Hexenfeuer einfach Getränke holen möchte und irgendwie in die offene Flamme laufe, einfach weil ich mich verirre oder so. Ja,
weil du gerne ins Warme möchtest.
Ja, und da hätte ich mir einfach gerne mehr Geduld mit mir gewünscht, aber das Leben hat es auch ausgereizt irgendwie. Es war auch ein bisschen drüber, finde ich.
Ja, aber man muss sagen, dadurch, dass du dich hast nochmal anstellen müssen, hattest du auch Zeit, drüber nachzudenken.
Ganz nett hier. Ganz nett hier alle. Ja.
Ja, das war's für heute mit.
Ja, also es war irgendwie haben wir auf jeden Fall letzte Woche haben wir irgendwas vorprogrammiert. Ich weiß nicht. Wenn da so ein Käse on top war, sowohl bei dir als auch bei mir, dann haben wir da irgendwas prophezeit oder irgendwas gesagt und da rächt sich jetzt alles. Karma war mir nicht wohlgesonnen.
Was willst du machen? Ne? Also ich meine, war das nicht ein Fußballer, der mal gesagt hat, hast du Scheiße am Schuh, ja.
Mein Nachbar sagte, guck mal, Daniela, jetzt ist ja Mai und Mai ist doch der Wonnemonat. Da ist es auch rum, mit Sicherheit. Also ich hoffe drauf.
So, ansonsten sagst du ihm, du hast doch gesagt.
Ja, genau.
Du hast doch gesagt, dass.
Es war auf jeden Fall spannend, ey.
Ja, ich bin auch froh, ne? Also ich meine, man kann wirklich ja nur sich glücklich schätzen, wenn man Großeltern beziehungsweise Eltern hat, die auch Bock haben, irgendwie bei Dingen mitzuhelfen.
Ja.
Bei uns war jetzt hier halt am Wochenende Großkampftag, wo man halt mit 3 Personen besser arbeiten konnte als mit 2. Und dann kam meine Mama auch mit und meine Mama hat dann mit den Kindern Wanderungen gemacht.
Perfekt.
Wo ich mir auch schon dachte, ne, die Kleine und Wanderung, das sind schon Dinge, das funktioniert überhaupt nicht. Das
widerspricht sich.
Gestern komplettes Gegenteil. Gestern ist sie durch die Gegend gerannt mit meiner Frau und hat den Autofahrern, die im Berufsverkehr standen und gewartet haben, allen zugewunken. Und hat sich über jeden gefreut und angelacht, der ihr zurückgewunken hat.
Ja,
und da hatten alle was von. Weißt du, da hatten alle was von. Direkt wieder, ne, kleines Mädchen glücklich, Autofahrer denkt, ach, guck mal, da.
Ich musste das dann nur irgendwann mal einstellen, als auch auf der Rückbank man sich gerne mal umgedreht hat und nach hinten gewunken hat, was dann immer aussah wie ein Warnsignal. Und ich dann so, weil du hast immer so Autofahrer panisch um sich gucken sehen, wo ist der Blitzer? Und ich erklärt habe, dann du kannst draußen mal winken, aber auf einer Rückbank nach hinten winken klingt entweder wie, du fährst mir zu sehr auf, oder wie, da kommt jetzt gleich was.
Ja. Da kommt jetzt gleich was, ja. Ja, ja.
Also wir hatten aber bei der Mai-Tour auch, das war ja, ging ja nur hoch auf den Berg, wir haben auf einer Alm gefeiert und sind da richtig über 2,5 Stunden nur nach oben gelaufen und ich glaube, unsere Tochter hat die doppelte Strecke gemacht, denn die Boombox war anbei und man hat die ganze Zeit eigentlich getanzt und während alle gerade ausliefen, hat sie sich nochmal 3-mal gedreht, also sie hat da am Schluss, glaube ich, 12.000 Schritte. Und wir
super.
10.
Super.
Ja, war gut.
Habe ich eigentlich mal erzählt, von wegen hier so Schrittzähler. Das Lustigste, was mir mit Schrittzählern mal passiert ist, war in Ruanda. Da sind wir in ein Bergdorf gefahren mit einem Geländewagen. Und mein Chef hatte seine Smartwatch an und wir sind dann über diese Buckelpiste da so drüber und irgendwann hat die Uhr dann auch gemeint, sie haben ihr Fitnessziel erreicht.
Ja, die Schlaglöcher mitgezählt. Ja. Perfekt. Das ist meine Art von Training.
Ja, genau. Das ist also gut, ich meine, du warst hinterher auch gerädert.
Absolut, glaube ich dir.
Wahnsinn, ja. wie die das immer genannt haben, African Massage.
Herrlich, herrlich.
Ja, großes Kino.
Ich habe noch was mitgebracht.
Oh, Kuchen?
Ja, nee, thematisch. Also okay. Du bist ja schon satt, Nachtisch kannst du dir nachher holen. Und zwar sind mir jetzt in den letzten Wochen mehrere Erzählungen oder Ereignisse begegnet, wo es einfach darum ging, dass so verschiedene Dinge an einem bestimmten Tag funktionieren müssen und völlig aus der Bahn geraten oder eskalieren mit Kind. Ich kann dir Beispiele nennen.
Ja, bitte.
Es hat mir zum Beispiel eine Mama erzählt, die bei mir im Sport dabei ist. Die hat eine kleine Tochter, die ist so 4, 5. Die kam ganz gestresst in die Sportstunde, hat sich so auf die Bank fallen lassen und erzählte nur, dass sie gerade 2,5 Stunden beim Kinderarzt war. Mhm. Denn die Kleine hat eine Neurodermitis am Arm und sollte einfach irgendwie festgestellt werden, wo kommt es her?
Ja.
Und dafür gab es eine Blutabnahme. Also die war angedacht.
Und man hatte sich das so vorgestellt.
Man hatte sich vorgestellt, um 15 Uhr ist Blutabnahmetermin und hatte da wohl die Rechnung ohne den Patienten gemacht. Denn das Kind hat sich einfach entschieden, ich halte meinen Arm dicht, ich halte ihn nah am Körper und ich entscheide, ob der heute eine Nadel reingesteckt bekommt oder nicht. Und man hat sich für nicht entschieden. 2,5 Stunden auf dieses Kind eingeredet und keine Chance, auch mit der Folge, dass man dann wahrscheinlich ins Krankenhaus muss, auf deren, wo es halt auch nicht gut läuft mit so einer Blutabnahme, mit Zaubersalbe alles probiert, keine Chance. Und ich habe so in ihrem Gesicht, in dem Gesicht der Mutter gesehen, das war einer ihrer schlimmsten Tage.
Ja, das ist wirklich schwierig. Ich meine, so wenn das Kind dann eventuell auch noch richtig panisch wird und nicht einfach nur sagt, nö, keine Lust, sondern einfach du Angst siehst und mit Pech dich dein Kind dann nur noch anguckt, Mama, warum tust du mir das an?
Ganz genau.
So nach dem Motto.
Und auch so ein Druck, ne? Boah. Weil du denkst, du willst ja auch eine Lösung, kratzt sich alles auf. Wir wollen ja schon wissen, wo kommt's her, was können wir ändern oder wie auch immer. Aber du mit Argumenten auch einfach gegen diesen Kopf nicht ankommst und die Verzweiflung auf beiden Seiten wahrscheinlich immer größer wird.
Ja, eben. Also ich meine, das kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich auch, dass man so Situationen hat, wo einfach mal gar nichts geht.
Ja,
und
genau.
Man aber weiß, wenn du da jetzt nicht mitmachst, es wird nicht besser, mein Kind.
Und dir fehlen aber auch die Argumente. Also irgendwann dreht sich das so im Kreis. Ich meine, unsere Tochter hat dann schon manchmal verstanden, wenn ich gesagt habe, du, es wird dir nicht erspart bleiben, ja. Und da gab es auch so Zauberpflaster, die auf die Hand geklebt wurden, eine Stunde vor Impfung irgendwie. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Oder auch für eine Blutabnahme, glaube ich, was die Hand so ein bisschen betäubt hat. Aber ich glaube, da war sie nun mal auch alt genug, um das in irgendeiner Weise zu akzeptieren und zu verstehen.
Ich weiß noch, wie das bei mir früher war als Kind. Und zwar, ich hatte eine sehr, sehr gute Arzthelferin damals bei unserem Hausarzt, die ich auch schon persönlich gekannt habe. Und ich weiß nicht, ob es diese Dinger immer noch gibt. Die hatten so Flügelchen, diese
Butterflies,
man
so anzapft und dann läuft's einfach durchs Röhrchen.
Genau. Und die hat diese, dieser Schmetterling, der landet jetzt kurz auf deinem Arm. Das piekst mal ganz, ganz kurz.
Ja.
Und das hat meistens bei mir schon gereicht, dass ich dann gesagt habe, cool, Schmetterling. Ne,
ja.
So. Und,
also Amelies Kinderarzt sagt auch immer, der nimmt so den Oberarm in die Hand und dann wappelt er so. Und jetzt stellen wir uns vor, mal der Arm ist Wackelpudding, der wackelt und der wackelt. Und während er mit diesem Arm so wackelt, piekst er schon rein.
Ja.
Und sie ist so konzentriert auf, oh Gott, mein Arm ist Wackelpudding, dass das bis jetzt, also zumindest als sie klein war, die ganzen Impfungen sind ja jetzt erstmal abgehakt, da war das immer das große Mittel, so, oh, ich habe hier Wackelpudding im Arm, wackel, 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 zack, Nadel drin, huch, überfordert, das war's schon.
Genau, den Blick woanders hingelenkt, was natürlich beim Blutabnehmen ein bisschen schwieriger
natürlich.
Ist.
Natürlich.
Weil das ein etwas längerer Prozess ist.
Ja.
Aber das bringt mich tatsächlich auf was, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, ich habe einen Artikel gelesen, zum Thema Mom Guilt.
Mhm.
Also, dass Mütter sehr regelmäßig Schuldgefühle haben in ihrer Erziehung, in der Art und Weise, dass sie sich selber nicht gerecht werden in ihrer Mutterrolle. Ich würde das noch nicht mal auf Mütter unbedingt selber beziehen. Ich glaube, das gibt's für Väter genauso.
Ja.
Vielleicht eher so, keine Ahnung, dass wir das jetzt mal so als Parent Guilt bezeichnen. Also, dass man irgendwie einfach in seiner Art und Weise der Erziehung Schuldgefühle hat, weil man irgendwas nicht richtig macht, weil man einen Anspruch an sich selber hat, dem man nicht gerecht wird. Oder in dem Fall ja auch, ne, man einen Plan hatte, der halt nicht funktioniert.
Glaube ich auch. Also ich glaube, da geht's, wie du sagst, schon um den eigenen Anspruch. Und auch bin ich in einer Gruppe, in der ich das Gefühl habe, ich muss alles auf 100% erfüllen. Ich glaube, das ist im Moment, ist das wahrscheinlich eher so ein schwieriges Thema, weil da ein wahnsinniges Konkurrieren untereinander stattfindet. Und ich glaube, das redet man sich auch vielleicht sogar ein. Es ist vielleicht gar nicht so.
Ich glaube auch, das ist so eine Anspruchshaltung von außen, die das bestimmt. Und nicht unbedingt, dass das von innen rauskommt, sondern dass von außen her man der Meinung ist, dass hier muss so funktionieren, das muss genau so und so ablaufen.
Genau. Und es ist das Ehrliche, finde ich, gewinnt immer. Also wir haben schon oft drüber geredet, dass es total wichtig ist, auch mal zu sagen, du, ich bin hier das erste Mal Mama. Und ich bin auch das erste Mal Mama einer 12-Jährigen, einer 13-Jährigen, einer 5-Jährigen. Also ich mache diese ganzen Phasen hier auch das erste Mal mit. Und selbst wenn ich das zweite Mal mitmache wie du in verschiedenen Altersgruppen, dann ist es trotzdem ein ganz anderes Kind. Ja, also du wirst anders reagieren müssen.
Ja, weil ich bin auch zum ersten Mal Vater dieser 4-Jährigen.
Ja, ganz genau.
Die sich komplett anders verhält wie die davor.
Siehste.
Die ganz andere Interessen hat, die ganz anders reagiert in Situationen, die nicht unbedingt immer so direkt offen und positiv in jede Situation reinrennt, sondern vielleicht eher mal so ein bisschen skeptischer und zurückhaltender ist. Und nicht direkt sagt, Papa, darf ich das mal probieren, sondern erstmal so guckt und dann vielleicht sagt, die Form hatte ich jetzt noch nicht im Mund, weiß ich nicht. Mhm. Die Farbe auch suspekt. Mhm. Du sagst zwar, ist essbar, aber weiß ich noch nicht.
Ich bin da immer gut gefahren, ich glaube auch wir beide einfach, sowohl ich als auch mein Mann, dass wir dann sagen, das war jetzt doof von uns. Also du hast total recht, da haben wir uns richtig doof verhalten. Und wir versuchen das nächste Mal anders zu regeln. Lass uns gemeinsam einen Weg finden. Es ist, glaube ich, auch für unsere Tochter total gesund gewesen zu sehen, okay, die scheitern auch. Ja, die finden, dass die geben also zu, dass sie da irgendwas verbockt haben und dass sie sich da doof verhalten haben oder wurde zu laut oder was auch immer. Es passiert mal, ne?
Ja.
Du rast es mal aus, denkst, ey, das ist jetzt alles nicht wahr. Und dann musst du irgendwie einen Konsens finden und einen Ton finden und ein gemeinsames Miteinander, dass das irgendwie wieder reguliert. Und da sind wir bis jetzt immer richtig gut gefahren zu sagen, das war doof von uns. Also das muss man dann auch einsehen und sich reflektieren. Und ich glaube, der familiäre Rahmen, diese 3 Leute, die wir zu Hause sind oder wer auch immer eine größere Familie hat, der ist wichtiger wie alles, was von außen drauf guckt.
Ja.
Also da muss es ja funktionieren.
Da hätte ich tatsächlich auch nochmal ein Beispiel, um zurückzuklappen zum Anfang. Da floss ja doch einiges an Blut. Und das ist nichts, was meine Kinder so bisher kennen oder gesehen haben. Natürlich war die Neugier groß, weil die Aufregung war groß.
Logisch.
Dann habe ich zweimal und beim dritten Mal habe ich etwas ruppiger gesagt, dass jetzt bitte die Tür zugemacht wird und sie sich das nicht anschauen sollen. Hm. Vielleicht etwas zu ruppig.
Im Affekt.
Weil ich nicht wollte, dass sie das sehen, weil ich nicht wollte, dass sie davon jetzt Albträume kriegen, weil ich ja auch wusste, das ist jetzt nicht schlimm und es sieht wesentlich schlimmer aus, als es ist. Das habe ich im Nachgang, dann habe ich mir die beiden auch nochmal genommen und wir haben darüber geredet. Und ich habe das erklärt, warum ich so reagiert habe und ich habe ihnen erklärt auch, warum das da jetzt vielleicht so geblutet hat und warum das bei anderen Leuten nicht so blutet.
Und dass er vielleicht auch keine Zeit war, jetzt genau zu erklären, warum die Tür zu muss, sondern da ging es jetzt um den Opa, ne?
Weil ich halt dann auch die Hände voll mit Verbandszeug und Mullbinden
hatte. Verstehe, ja, logisch.
Und das hat dann auch funktioniert, das war dann auch okay.
Ja.
Aber in dem Moment weiß ich auch, dass ich da nicht richtig reagiert habe. Und dass ich da hätte im Ton vielleicht auch beim dritten Mal noch
Ja.
nicht Crescendo, sondern doch noch Piano hätte bleiben können.
Ich habe das jetzt, wäre meine nächste Geschichte, die auch so mit reinspielt in diese Chose. Da lief es nämlich ganz genau so. Wir waren ja vor kurzem auf einer Kommunion eingeladen. Mhm. Und eines dieser Kommunionkinder, es war eine große Gruppe, aber da war ein Junge dabei. Als sein Name genannt wurde in der Kirche, liefen die Tränen.
Mhm.
Und zwar so richtig. Ganz apathisch geweint. Ich glaube, er hat in dem Moment gemerkt, da ist wahnsinnig Druck auf diesem Tag. Vielleicht hat man auch vorher zu ihm gesagt, das wird dein Tag und schön laut reden, dass der Opa das hört hinten. Ne?
Ja,
also weißt du, so ein inneres Ding, die sind ja 8 Jahre und nicht jeder ist da so im Sinne von, das ist meine Bühne und hier gehe ich nach vorne, ich bin heute schick. Sondern es ist auch so ein Alter, wo man vielleicht eher mal gehemmt ist, da vorne zu stehen. Und als sein Name aufgerufen wurde, dass er einer dieser Kinder ist, die heute zur Kommunion gehen, war Eskalation. Und da wirst du ja als Eltern auch nervös. Du denkst, jetzt werden gleich Bilder gemacht und jetzt muss er ja auch noch nach vorne was vorlesen, ob er das mitmacht und so. Ich habe vom Zuschauen schon so einen Herzrasen bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, Phantomschmerz, ne?
Ja.
Was für ein Stress. Und die Eltern waren total cool. Erst ist die Mama nach vorne, hat ihn so ein bisschen gekuschelt, hat sich neben ihn gesetzt. In der zweiten Hälfte vom Gottesdienst saß dann der Papa hinten dran, hat ihm immer den Kopf gestreichelt und am Ende stand er auch tatsächlich dann ganz alleine, also das heißt ganz alleine mit den anderen Kommunionkindern vorne, hat das ganze Prozedere über sich ergehen lassen und ist dann mit einem strahlenden Gesicht nach Hause. Und da war es genauso. Die haben einfach geguckt, dass sie untereinander jetzt irgendwie funktionieren und dem Kind so ein bisschen den Ballast von den Schultern nehmen. Aber man hätte natürlich auch total anders reagieren können und sagen, reiß dich zusammen und komm jetzt, das kriegst du noch eine halbe Stunde. Du musst doch nur einen Satz vorlesen und das irgendwie runterspielen im Stress. Und das haben die ganz bezaubernd gemacht.
Ja, ist es für viele dann natürlich auch, ich weiß das ja von mir auch, ich bin ja auch zur Kommunion gegangen, war ja dann auch genauso alt. Das war für ganz, ganz viele das erste Mal, dass sie wirklich offen vor so vielen Leuten stehen.
Und das ist ein schwieriges Alter für so eine Phase, ne? Also da kannst du gerne mal entscheiden, ich finde das hier toll oder auf keinen Fall werde ich hier ein Wort sprechen.
Ja, wir hatten das im Frühjahr gehabt mit der Kita, besser gesagt mit ganz vielen Kitas haben sie ein Musical aufgeführt, hatten wir kurz drüber gesprochen.
Mhm.
Und ich dachte mir auch, das waren natürlich dann die Großen, also ab 4, 5 Jahre, so in den Dreh. Aber da war eine Turnhalle voll Leute, die natürlich dann auch, weil sie es gut meinen, alle frenetisch applaudieren.
Oh, klar.
Dadurch einen Wahnsinnskrach machen. Ne?
Ja, ja.
Dann noch Leute dabei, die der Meinung sind, sie sind im Fußballstadion und müssen natürlich die Finger pfeifen, wenn sie was gut finden. Und das kann natürlich, ich meine, die haben das wirklich alle ausnahmslos hervorragend gemacht.
Mhm.
Und keiner ist irgendwie eingeschüchtert. Einer oder eine ist vielleicht mal zur Mama rüber oder so, ne? Aber da war jetzt kein Kind, das in Tränen ausgebrochen ist oder so. Aber das Potenzial dazu war auf jeden Fall da.
Absolut.
Dass ein Kind da komplett zumacht und sagt, Leute, das hier ist aber gar nicht mein Ding.
Ja. Also mein Kollege, der auch Pfarrer ist, der sagte, Taufe, entweder neugeboren oder dann irgendwann vor der Konfirmation. Weil dieses Zwischenalter ist ganz oft mit entweder mache ich nicht, ich gehe da nicht hin, ich möchte jetzt nicht auf den Kopf oder ich renne jetzt einfach mal durch die Bänke. Ich gebe Alarm. Ja. Also entweder so klein, dass man das locker auf dem Arm hat oder dass das Kind einfach alt genug ist, nach vorne zu marschieren. Er hat gesagt, es eilt ja nicht. Wenn die vor der Konfirmation zur Taufe gehen, tut ja auch keinem weh. Aber da sind sie alt genug, um einfach zu wissen, was da kommt. Nur so dieses Alter, unsere Tochter war kurz vor 2 Jahren. Und das war schon eigentlich so ein richtig doofes Alter, weil sie sich dann auf dem Arm, die Taufpaten hatten sie so auf dem Arm, so durchgedrückt hat, so den Rücken durchgedrückt hat und fand das jetzt gar nicht so exciting, dass da Wasser auf den Kopf kommt und so. Also da war schon Oberkante, Unterlippe, hätte kippen können.
Ist natürlich auch ein Alter, wo man sagen muss, da ist mit Erklären noch nicht viel.
Jo, so ist es. So ist es. Also da war auch kurz vor, wenn das hier jetzt länger dauert, dann war's das. Ne? Dann fließen hier Tränen und dann drehen wir durch. Also im Nachhinein haben wir auch gedacht, hätten wir entweder früher starten sollten oder einfach warten. Ne? Naja.
Vielleicht wäre auch mal so warmes Weihwasser. Ja. Wäre vielleicht auch mal eine Variante. Ja, mach den Schreckmoment ja, etwas. Stimmt.
Ja, oder wenn du es erklären kannst einfach. Also wir waren jetzt auch bei Taufen, da war das irgendwie bevor die jetzt zur Konfirmation gegangen sind. Und da standen dann ganz viele Jugendliche auch vorne, die das alles so mitgemacht haben. Und da war das ein ganz anderes Ding, wie so als kleines Kind im Taufkleidchen und so. Mhm. Also ja, man kann sich aussuchen und sinnvoller ist es wohl, das doch relativ zeitnah in der Liegebuggy-Zeit zu starten.
Das stimmt.
Ja, also ich wäre da auch nicht, war auch keine Rampensau und so nach vorne gehen und da irgendwie vor Leuten reden, da war ich lange gar nicht so, war das mein Ding. Jetzt hätte ich ja kein Problem mehr, ne? Rein übungstechnisch bin ich da drin. Ja. Aber als Kind hättest du mich da auch auf keine Bühne gekriegt.
Ja, war bei mir tatsächlich, also ich war dann auch eher wie meine Erstgeborene. Mhm. Wo ist die Kamera, wo muss ich hingucken?
Ah so. Ja, doch schon.
Ja.
Ja.
Schon ne, als kleines Kind in der Musikschule bei irgendwelchen Auftritten nach vorne hingesetzt, gib ihm. Mhm. In der Grundschule, wir spielen ein Theaterstück. Hauptrolle, gib her.
Ja, also das ist es ja, das sind total unterschiedliche Charaktere und in so einer Klasse, in einer Gruppe, wo auch immer. Und wenn du dann so die einzige Person bist, die in irgendeiner Weise funktionieren muss, wie bei einer Impfung, bei einer Blutabnahme, bei was auch immer, wo so dein Tag und dein Termin stattfindet, also das hängt nicht nur auf dem Kind ein Druck, sondern auch auf den Eltern. Die ja hoffen, dass das in irgendeiner Weise fruchtet.
Ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, dass man sich immer wieder klar macht, dass es Perfektion nicht braucht.
Ja, ist wohl so.
In keiner Lage, in irgendeiner Art. Also das verlangt keiner, das hat niemand von außen zu verlangen und den Anspruch sollte man an sich selber eigentlich auch nicht haben. Und ich glaube auch, dass man sich darüber im Klaren ist, dass um jetzt bei dem Guilt-Thema zu bleiben, ich glaube, Schuldgefühle gehören mit dazu. Die sind Teil. Man macht sich, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass du dir Gedanken machst.
Ja, aber ich glaube schon, dass das, was du und ich unter der Art Schuldgefühlen verstehen, dass sich das nochmal unterscheidet von frischen Eltern.
Ja, natürlich, ob man was richtig macht, ne? Aber ich meine, dass man sich allein schon mal das Gefühl, dass man das zulässt, oje, oje, ich habe hier was falsch gemacht oder ich mache hier was falsch oder sonst irgendwas, das gibt dir schon mal den Spielraum, dass du was ändern kannst und dass du auch was ändern willst.
Ich glaube auch und ich glaube auch, dass wenn du das Gefühl hast, deine Kinder haben trotz dessen, dass man mal austickt und dass man mal laut wird oder dass man mal streitet oder dass man mal irgendwas Doofes macht, weiterhin das Vertrauen, dass sie mit allem, was sie brauchen, zu dir kommen können. Dann weißt du, dass das alles nicht so tragisch ist und dass du das mit dem, wie du was erklärst, auch in irgendeiner Weise regulieren kannst. Und damit möchte ich so Schreigedöns gar nicht runterreden, im Gegenteil. Aber ich muss ehrlich auch zugeben, wenn das mal passiert, dass man darüber spricht und sich auch eingesteht, das hier war völlig daneben und ich auch an mir gearbeitet habe, dass das nicht mehr stattfindet.
Ja, ich habe dann auch gesagt, also das war jetzt auch für mich eine Situation, die habe ich nicht jeden Tag.
Nee.
Die muss ich auch erstmal handeln.
Genau. Und dass der Satellit auch nicht immer um Kind kreist. Das muss auch das Kind verstehen. Und damit kann man auch mal erklären, du weißt so, ich war jetzt gerade im Gespräch oder ich war da und das war gerade wichtig. Und ich verstehe, dass du gerade irgendein Thema hast, das für dich auf der Eins ist. Ja. Aber da müssen wir eine Waage finden. Denn das bedeutet nicht, dass ich mein Leben nahtlos immer unterbrechen kann, um für dich zu funktionieren. So geht's halt auch nicht.
Ja, stimmt. Sehe ich genauso. Schwierig. Das sehe ich genauso.
Das ist ein großes Ding.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe mir noch was rausgesucht. Es gibt ja so Sachen, die poppen einem immer mal wieder auf.
Mhm.
Vielleicht, weil ich es einfach zu oft, weil es zu oft mal Thema im Haus war und es deshalb irgendwie der Algorithmus immer mal wieder ausspuckt.
Witzig.
Kommt ja mal vor, ne?
Da bin ich jetzt mal gespannt, was das dann ja ist.
Also, meine Frau ist ja so ein, also Pop-Punk-mäßig unterwegs. Das ist so ihr Ding, ne?
Ja.
Und eine ihrer Lieblingsbands ist, glaube ich, also seit wir uns kennen, da hingen auch Poster im Zimmer, Good Charlotte.
Mhm.
Und letztens kam mir einer der Madden-Brüder, ich weiß nicht welcher, ist mit Cameron Diaz verheiratet.
Ja, genau.
Und die sind gerade noch mal Eltern geworden.
Mhm.
Und Cameron Diaz ist 53 Jahre alt.
Ja.
Und in dem Artikel standen die, vor allem die Vorteile später Elternschaft.
Mhm.
So drin, was das alles für Vorteile haben kann. Als erstes schoss mir in den Kopf, dass man eigentlich jeder Frau, korrigier mich, 35.
Ja.
Schon mal direkt eine Risikoschwangerschaft.
Ist oft so, ja.
Zuschiebt, mhm, ne? Mhm. Gedanklich. Finde ich, wenn man jetzt die Zahl dreht und dann eine 53 hat, zu sagen, eine späte Elternschaft hat viele Vorteile. Okay.
Wow, ja, ja.
Fand ich erstmal einen Hot Take.
Mental so schwierig. Also kann ich so einfach mal, schon mal, würde ich mal so behaupten, mit diesem Begriff Risikoschwangerschaft gehst du nie ganz kopffrei in so eine Schwangerschaft
niemals
rein. Das hängt immer mit, ne?
Ja. Ich dachte mir dann, ich lese das mal. Ich lese mir das mal durch.
Warst du beim Friseur?
Ich habe das mal, ja, es war jetzt keine bunte, war keine Gala. Aber es, ne, vom Inhalt her geht das natürlich schon so ein bisschen in die Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wenn man in einem höheren Alter, jetzt lassen wir mal die 53 außer Acht, die Frau wird gut umsorgt gewesen sein während ihrer Schwangerschaft und wird die besten Ärzte und alle um sich, die wird ja von vorne bis hinten betüttelt worden sein. Während der Schwangerschaft, während der Geburt und hinterher mit Sicherheit auch.
Sich haben lassen wahrscheinlich auch, ja.
Genau, mit ganz, ganz bestimmt. Und dann dachte ich mir, okay, nehmen wir mal als Alter die Grenze, sagen wir mal 40, ne?
Mhm.
So.
Mhm.
Du stehst an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben, als du das mit Anfang 20 tust. Zum Beispiel, du hast viel mehr Lebenserfahrung.
Auf jeden
du
Fall.
Du bist höchstwahrscheinlich im Leben ganz anders angekommen. Du hast beruflich einen ganz anderen Status. Du stehst mit beiden Beinen wahrscheinlich im Leben. Du hast das Thema Wohnung, Haus oder sonst irgendwas, das bist du zumindest schon mal angegangen, vielleicht.
Mm.
Wenn du nicht glücklich zur Miete wohnst, kann ja auch sein. Aber du hast eine ganz andere Basis, um das Thema anzugehen. Du bist, glaube ich, da schon mal in dir ruhiger. Du musst dir beruflich, glaube ich, nicht mehr viel beweisen.
Nee, das glaube ich auch.
Und ich glaube, dass du auch diese Gelassenheit, vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein, was du dir erarbeitet hast über Job, über Beziehung, über was auch immer, das lässt dich als Elternteil mit Sicherheit ruhiger sein.
Absolut, glaube ich auch. Also das
könnte
bringt dir ein gewisses Verständnis für Situationen, wobei ich da auch behaupten würde, das, was mit einem Kleinkind, mit einem Kind ins Haus kommt, das ist ja auch nichts, was du mit 42, 44 schon erfahren hast. Du kannst noch so reif und gestanden im Leben sein. Aber ich würde jetzt mal echt behaupten, eine Situation als Mama oder Papa, die hast du vorher nicht geübt.
Und genau das fehlt mir in dem Artikel komplett.
Ja.
Es wird darüber geredet. Du bist wahrscheinlich, du hast viel mehr mitgemacht. Du bist empathischer. Du kannst Situationen vielleicht viel besser einschätzen. Du hast viel mehr Situationen und Höhen und Tiefen in deinem Leben schon gehabt, um gelassener durchs Leben zu gehen. Du kannst vielleicht auch du hast für dich schon ganz anders Grenzen sortiert im Leben. Du weißt, für mich geht es bis hier und nicht weiter. Und dann denke ich mir, und dann kommt ein Toddler um die Ecke und der pfeift auf deine Grenzen.
Total.
Und der stellt dir alles auf den Kopf und du hinterfragst das, egal in welchem Alter, ob du 22 bist, ob du 18 bist, 30 oder 53. Ja, ja. Du hinterfragst das alles nochmal von vorne.
Und ich würde behaupten, wenn du einen guten Blick auf die Dinge hast und ein ich lass einfach mal alles auf mich zukommen Gefühl in dir trägst, dann kannst du auch mit 16 Mutter werden und kriegst es auch super hin.
Ja.
Und kannst genauso reif in diese Elternschaft reingehen wie Ü40. Also ich glaube, das würde ich jetzt schwer am Alter und am Reifegrad irgendwie einordnen, wie du als Eltern funktionierst. Das finde ich ein bisschen vermessen.
Dani, kannst du dir vorstellen, wenn du das so weiterspinnst, wie du es gerade gesagt hast, ne, mit 16?
Ja.
Und das würde, sagen wir mal, das wäre so gute Familientradition. Dann bist du mit 53 Uroma.
So, ne? Guck mal. Du und ich, also ich weiß, ich denke, ich kann das erzählen, meine Oma war, glaube ich, sie war 44, als meine Mutter zur Welt kam.
Aha.
Ne?
Überleg und, mal, das war in dem, ja. Also damals?
Ja. Also kam so ein Nachzügler, ne? Also die sind auch, sie und ihre Schwester sind 16 Jahre auseinander. Die Schwester war schon 16, da kam plötzlich noch die Mutti hinterher.
Ja.
Und das war eine total liebevolle Elternschaft. Also ganz, ganz bezaubernder Haushalt und ganz bezaubernde Mutter. Aber ich weiß schon, dass meine Mutter, als sie Teenager war, da konnte meine Oma nicht mehr mithalten.
Auch damals. Das ist ein Punkt.
Ich glaube, das ist jetzt, hat sich das gewandelt. Aber damals auf dem Land, weißt du, meine Oma war 1912 geboren.
Mhm.
Also dann plötzlich in den 60ern, 70ern da mit einem Teenager umgehen zu müssen, das war eine ganz andere Reife, die man da gebraucht hätte. Und
ja,
da war keine Chance mehr. Da hat jeder so, die haben zwar zusammengelebt und sehr harmonisch und alles wunderbar, aber prinzipiell hat meine Mutter schon ihr Leben separat gelebt, weil meine Oma von dem, was da in der Stadt, in der Schule, mit den Freunden, mit dem Auto, überhaupt keine Ahnung hatte, wie das da jetzt plötzlich läuft und sie einfach gelassen hat und drauf vertraut hat, dass das geht.
Im Highschool-Alter geht Cameron Diaz auf die 70 zu. Das meine ich jetzt wirklich gar nicht irgendwie ironisch oder sonst irgendwas, aber das muss man ja durchaus auch sich eingestehen. Mir kommt da immer wieder das Beispiel in den Kopf von, ich weiß leider nicht mehr, wie das Kind hieß. Es war ein älteres Akademiker-Ehepaar, die auch einen Kinderwunsch hatten. Und ich erinnere mich noch an diesen Satz, wir erziehen dieses Kind handyfrei, fernsehfrei, süßigkeitenfrei.
Hm.
Wenn er 18 ist, dann kann er darüber selber entscheiden. Und wenn wir merken, er ist ganz aufgeregt, dann machen wir ihm hier, er hört gerne Mozart. So, ne?
Ja.
Und wir spielen gerne mit ihm Schach, das macht er gerne. Und du siehst dieses Kind und denkst dir so, boah, ob das jetzt hier die Herangehensweise ist.
Ja, das wird schief gehen irgendwann, denn dann kommt der Rest der Welt und wird auf ihn einprasseln und er wird keine Ahnung davon haben oder man wird ihn in irgendeiner Weise anders briefen und dann sind nicht die Eltern im Boot. Das ist das Schwierige.
Ich erinnere mich an dieses Süßigkeitenfrei damals bei meiner Frau zu Hause, bei ihren Eltern. Ihr Bruder hatte einen Freund und der durfte zu Hause keine Süßigkeiten essen.
Kam sehr gerne zu Besuch wahrscheinlich.
Er hatte aber Zugang zu Taschengeld.
Ja.
Und es gab in der Nähe einen großen Edeka.
Mhm.
Und dann sind die da runter ins Geschäft und dann haben die sich eingedeckt und dann hat der bei Sarahs Bruder gebunkert. Und seine Mutter
schlau.
hat sich gewundert.
Der
kriegt doch den ganzen Tag, kriegt der doch Brokkoli, Selleriestangen, Paprika und Apfelschnitze und der wird immer dicker. Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Hat der vielleicht eine Stoffwechselerkrankung? Nee, der hat einfach das System gespielt.
Ja, schlau.
Ja, und genauso geht es auch mit, wir erziehen den so und so. Nee. Spätestens mit dem Zugang in der Schule kriegt der Input.
Wir haben jetzt hauptsächlich von den Müttern geredet. Wir haben im Freundeskreis auch einen Papa, der ein bisschen älter ist, der einfach spät nochmal Papa wurde. Und für den ist das ein großes Geschenk.
Denn du hast aber völlig recht. Fehler von mir gerade, ne, eben. Also ich habe jetzt von später
Mamaschaft
eigentlich, ja, hast völlig recht.
Ich gehe mal auf den Papa ein.
Ja, sehr
denn,
gut.
Und komischerweise, da ist es was anderes. Denn da hält das wahnsinnig aktiv. Da ist es so wie so eine Herausforderung, irgendwie nicht derjenige zu sein, der dann nicht mehr mit Fußball spielen kann oder so, weißt du, wie, ne? Das ist ja immer der Gedanke, ja, kann ich dann noch und geht das noch? Im Gegenteil. Also es ist für dieses Kind ist für ihn ein Jungbrunnen, weil er einfach nahtlos probiert, da am Ball zu bleiben und es auch funktioniert. Und das kannst du, aber ich glaube auch nicht, auch wenn er noch Kinder aus, also noch ältere Kinder hat,
ja,
ne? Und dieses Elternprozedere ja auch kennt, ist es noch mal was ganz Neues mit Ü50?
Ich glaube, Dani, da spielt noch mal was rein, was wir vor ein paar Folgen auch schon wieder als Thema hatten. Nämlich, du
das
bist
innere
die,
Kind.
Du bist die große Listenschreiberin.
Ja.
Und der Mann steht da und denkt sich, hab ich den Kofferraum geil gepackt.
Also ich weiß, könnte mir vorstellen, auf was du raus willst.
Ne?
Die Herangehensweise ist eine andere.
Ja, weil dieses sich im Kopf dann völlig kirre machen, das ist dem ein oder anderen Mann wahrscheinlich ferner.
Also, du wirst leise, zu Recht. Ja. Ja, kann sein. Da ist schon so eher die Herausforderung, nee. Also das kriege ich alles noch hin.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist da die Mutter, die vielleicht eher noch guckt, wie in welcher Form das alles funktioniert und was. Also die wird wahrscheinlich ihr Alter ganz aus dem Blick halten, sondern sie wird einfach gucken, in welcher Art und Weise Erziehung jetzt läuft. Mhm. Und sie wird vielleicht mit Dingen konfrontiert, mit denen sie die ganze Zeit nicht konfrontiert war. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, es passiert auch Müttern, die Mitte 20 sind. Also
sicher.
Das sind ja alles Punkte, die kreuzen dein Leben und du kannst dich auf Kind und Co. nicht vorbereiten. Da gibt's keinen Volkshochschulkurs in 6 Wochen Ferien, wo du dir irgendwie, ich werde Mama. Nee, das gibt's nicht. Also du machst das Geschäft ja irgendwie ohne dein Kind.
Wie gesagt, ich habe diesen Artikel gelesen und es waren natürlich auch Expertenmeinungen drin.
Klar.
Ne? Es war späte Elternschaft war schon das Thema. Und es war so hochgejubelt, dass man doch so viel Erfahrung hat und man doch so viel im Leben erlebt hat, was man da einbringen kann und so. Und ich dachte mir, das kannst du alles nehmen und kannst in die Tonne kloppen.
Also ich hatte Freunde, deren Eltern wurden einfach Späteltern. Und Zwillinge kamen dann und die waren, als die Jungs 14, 15 waren, völlig überfordert. Das kann ich einfach nicht schönreden.
Ja.
Und das will ich gar nicht ihrer späten Elternschaft in irgendwie reinkrätschen, sondern der Umgang damit. Die waren dann raus. Wurden ausgespielt, ausgetrickst, so wie du es gerade eben erzählt hast. Die konnten nicht am Ball bleiben. Sie hatten auch nicht die Energie, am Ball zu bleiben.
Mhm.
Sie haben sich wahnsinnig über diese Kinder gefreut, logischerweise, und waren auch wundervolle, liebevolle Eltern. Aber in diesem Alter, in dem man guckt, wo die Grenzen sind, waren sie nicht mehr in der Lage, hart die Grenzen zu setzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, haben sie die Grenzen nicht gesetzt?
Ja, die hatten verloren. Die hatten echt in einer gewissen Art und Weise komplett verloren.
Uff.
Ja, also es ist spannend und ich bin mit 31 Mama geworden und das würde man heute sagen, ist vielleicht auch schon spät. Keine Ahnung, weiß nicht.
Du hast studiert? Ja, du hast studiert.
Ja.
Ja.
Ja, so, ich war mal da.
Ja, aber das ist halt so ein Akademikeralter.
Ja, ich glaube, ich war auch vorher nicht bereit. Also ich hatte da keinen Kopf für und ich habe mich auch noch nicht bereit gefühlt.
Ja.
Ich habe da auch eine Phase gebraucht, aber dann auch bewusst.
Ja.
So. Und das war für mich genau das richtige Alter. Ich fühle mich heute auch nicht zu alt und ich fühle mich auch nicht zu jung. Ich fühle mich genau richtig. Ich habe auch das Gefühl, es ist schon anstrengend, am Ball zu bleiben. Ich fühle mich heute zu alt, um das Ganze nochmal zu starten. Also ich denke mir heute, ich habe jetzt gerade so bei der Maiwanderung, da waren Leute mit Buggy unterwegs und ich dachte mir, nee, ich hätte heute keine Energie mehr, so ein Buggy vor mir herzuschieben und das Ganze nochmal zu starten. Ich bin froh, dass alles so ist, wie es ist. Und das war, glaube ich, zur richtigen Zeit alles gut.
Bei uns war es ja auch das exakt gleiche Alter beim ersten. Und dann halt ein paar Jahre später das zweite. Und ich glaube, man hat so den Punkt gefunden, wo man sich sagt, zwei, das ist gut. Ja. Wenn man merkt, dass man irgendwo unterwegs ist, irgendwo plärrt ein Kind, kleineres Kind, weil Hunger, Windel, was auch immer.
Normal halt.
Und du siehst dort Eltern, die am Rotieren sind und du grinst in dich rein und denkst dir, das hab ich hinter mir.
Ja, dafür kommen andere
in einer
anderen Qualität. Es hört nicht auf. Ich möchte das nicht in irgendeiner Weise schmusig reden.
Aber,
hier.
Aber auch das kann ich ja positiv drehen und kann dann sagen, es kommt nur zweimal und nicht nochmal ein drittes Mal dann.
Das ist schon alles gut. Also ich glaube, es hat alles seine Zeit und ich, wie gesagt, ich bin ja ein Planer und so war das auch mit diesem Kind. Das ist alles schon so passiert, wie wir das irgendwie ausdividiert hatten. Und deshalb ist das auch alles gut so. Spontan mit 23 wäre ich, glaube ich, völlig überfordert gewesen und jetzt bin ich zu alt.
Also hast du alles richtig gemacht.
Für mich ist alles gut, ja.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja.
Ach, schön.
Sieht bei mir ähnlich aus.
Nee, die werden auch irgendwann darauf blicken und denken, ja, ist schon alles gut. Und sie werden auch wissen, dass wir nicht alles richtig gemacht haben, aber das zumindest mit Haltung.
Ja. Genau. Auch die Fehler gut vertreten.
Ja, da werden, dass wir da ehrlich waren, das werden sie wissen irgendwann.
Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich noch ein Thema, aber mit dem Blick auf die Uhr nehme ich das mit.
Nee, das lassen wir.
Das machen wir
einfach
in der nächsten Woche.
Ich habe auch noch was hier, aber da halte ich einfach in dieser Sparte die Woche nochmal die Augen auf und dann kommt's geballt nächste Woche.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar.
Dann würde ich sagen.
Machen wir Deckel drauf.
Käffchen, Feierabend.
Sehr gut.
Wir sehen uns nächste Woche.
Wir sehen uns nächste Woche. So sieht's aus. Ich freue mich.
Mach's gut, Jens.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war Bon Voyage Bagage, die kleine Familienauszeit. Ein Podcast des Evangelischen Rundfunkreferats.